Herzlich willkommen zu 5 nach 12. Heute wartet euch ein Gespräch mit einem echten Vorreiter für Nachhaltigkeit, Reinhard Schneider, geschäftsführender Gesellschafter von Werner & Merz, der Firma hinter der Kultmarke Frosch, Deutschlands glaubwürdigster grüner Marke. Er hat die Unternehmenswelt aufgerüttelt, die Kreislaufwirtschaft mit einer eigenen Initiative vorangebracht und wurde mit dem Deutschen Umweltpreis sowie dem Trigos Ehrenpreis ausgezeichnet. Mit seinem Buch Die Ablenkungsfalle entlarvt er die Tricks von Ökologiebremsern und zeigt, wie wir echte Veränderungen schaffen können. Ein Mann, der nicht nur redet, sondern handelt und damit Maßstäbe setzt. Freut euch auf spannende Einblicke von einem Unternehmer, der Nachhaltigkeit zur DNA seines Handelns gemacht hat. Herzlich willkommen, lieber Reinhard. Schön, dass du bei 5 nach 12 da bist.
Hallo Enrico, freue mich sehr.
Ja, wir sind ja hier in deinen schönen Räumlichkeiten und die erste Frage, die mir direkt auf der Zunge liegt, ist natürlich, was hat dich dazu getrieben, so stark auf Nachhaltigkeit zu setzen? Gab es einen Auslöser in deinem Leben oder war das schon immer so mit der Geburt? Wann hat das angefangen?
Eine Frage, die mich tatsächlich immer wieder umtreibt, weil man auch das durchaus häufiger gefragt wird, ist, weshalb es unbedingt einen Ziegelstein oder ein Erweckungserlebnis oder sonst irgendwie einen tiefen Einschnitt im Leben braucht, um sich mit dem Thema Nachhaltigkeit dann ernsthaft auseinanderzusetzen. Also aus meiner Perspektive kann ich sagen, nein, auch die, die damit anfangen wollen, müssen nicht warten, bis sie irgendwo, ich sag mal, bei einem Tauchgang ein tolles Naturerlebnis haben oder Plastikmüll dort gesehen haben oder was auch immer, damit es klar wird, dass, naja, ein Weiter-so des Wirtschaftens, in dem tatsächlich ein Ressourcenverbrauch immer auch als notwendiges Übel für den Wohlstand gesehen wird und jeder, der dann versucht, das zu verringern, dann auch gleich als ja, eine Quelle des unangenehmen Verzichts, des Verlusts an Lebensqualität dann irgendwo auch gleichgesetzt wird und man letztlich meint, es hat halt alles so sein Ende und das ist halt beim Wirtschaften ein notwendiges Übel, was man halt in Kauf nehmen muss und vielleicht fällt irgendjemand ja mal was Besseres ein. Und das ist so eine letztendlich fatalistische Sichtweise, die mich immer gestört hat. Und deswegen war es für mich schon immer spannend zu sehen, gibt es denn irgendwelche Wirkungskonzepte, die, heute würde man sagen, diese Entkopplung zwischen Ressourcenverbrauch und Leistungserbringung auch schaffen, derzeit schon. Und da gibt es ja riesige Unterschiede und in manchen Bereichen ist das sehr wohl möglich, da wo nicht so viel Energie schon gleich am Anfang verbraucht wird. Und das nennt man dann Kreislaufwirtschaft. Und wenn man mal schaut, wie die Natur tatsächlich arbeitet, und das ist das wirklich Faszinierende aus meiner Perspektive, dann merkt man eben, dass sie nicht diesem Klischee folgt, dass alles Natürliche irgendwie ein bisschen schwächlich, ein bisschen fad, ein bisschen lau ist, sondern letztlich die größten Effizienzen, nicht nur Effektivitäten, Effizienzen, also die Hochleistungskonzepte eher in der Natur stattfinden. Wir haben es als Menschen nur noch nicht geschafft, dort genügend zu lernen und uns abzuschneiden, um das dann technisch zu replizieren, um dann diese Hochleistung mit einem Minimum an Ressourcenverbrauch dann auch zu schaffen. Aber man lernt dazu und wenn man sich darauf spezialisiert, wird die Tätigkeit unheimlich spannend und das hat mich schon immer motiviert zu schauen, wie schafft die Natur Kreislaufwirtschaft auf so eine sparsame Weise mit Top-Qualitäten.
Jetzt sitzen wir bei euch in der Firmenzentrale, jetzt habe ich das Jahr vergessen, 2012 war das so, da sind die ausgezeichnet worden, ne, für das nachhaltigste Gebäude.
Ja genau, 2012.
2012, habe ich mir richtig gemerkt. So. Also das heißt, du hast das Thema ja sehr früh aufgegriffen. 2012, muss ich gestehen, habe ich mich damit noch nicht beschäftigt. Wahrscheinlich warst du dann definitiv einer der wenigen. Gab es da nicht doch mehr Widerstände?
Ja, 2012 haben wir das Thema übertragen auf unseren Neubau, den wir errichten mussten, weil die Stadt Mainz hier mit unserem bisherigen Standort der Verwaltung andere Pläne hatte, dort für einen Containerhafen, der da jetzt existiert. Aber die Bemühungen haben ja sehr viel früher schon gestartet. Es gibt natürlich die Gründung unserer grünen Marke Frosch 1986, da war ich gerade mal 18, da war ich operativ nicht beteiligt. Aber dieses Gedanken, ein grünes Produkt, eine grüne Denkweise auf alle Aspekte des unternehmerischen Handelns konsequent auszuweiten, das kam halt erst später dazu. Und ich bin ja seit 2000 im Operativen. Und da haben wir das dann vorangetrieben, unter anderem auch, indem wir sehr konsequent als ja, eine der allerersten in die Kreislaufführung von Verpackungsmaterial eingestiegen sind. Also nicht nur bei PET-Flaschen, sondern mittlerweile mit den vier gängigsten Kunststoffarten weltweit nahezu geschlossene Kreisläufe darzustellen auf einem doch Qualitätsniveau, das auch Food-Tauglichkeit, Food-Grade garantiert. Und das war natürlich damals etwas, was niemand so richtig nachvollziehen wollte, weil es hieß, naja, kostet halt mehr Geld und wer fragt denn da? Wer braucht denn das unbedingt? Wo ist denn die konkrete Nachfrage? Und naja, es ist so ein bisschen so wie auch bei den Aktienkursen. Ich meine, wenn man immer nur versucht, dem größten Trend gerade jetzt möglichst schnell zu folgen, ist man halt am Ende doch irgendwo hinterher. Und eigentlich ist es ja auch wirtschaftlich klüger, Trends zu antizipieren, anstatt zu warten, bis alle es eh schon wissen, um dann zu spät zu sein. Und gerade im Bereich der Nachhaltigkeit macht es natürlich schon Sinn, diese Zusammenführung von Natur und Ökonomie dann so zu erreichen, dass man auch qualitativ und in der Umsetzung, nicht in der Ankündigung, in der Umsetzung seiner Zeit voraus sein kann, wenn man weiß, dass ja auch wirtschaftlich das Thema relevanter wird. Das ist zwar jetzt auch gewissen Zeitgeistströmungen ausgesetzt, die gerade im Moment nicht unbedingt für grüne Inhalte sich bewegt haben, aber das wird mit Sicherheit nicht so bleiben. Und selbst in dieser Phase, in der das Grüne gar nicht mehr so cool ist wie vor 5, 6, 7, 8 Jahren, ist es so, dass die Menschen doch differenzieren zwischen dem, was entlastend grün ist und dem, was belastend grün ist. Und das ist der große politische Diskurs. Welcher Teil der grünen Umsetzungen ist eher Stress, Verzicht, misstrauensbelastet und was entlastet die Menschen in Richtung Vertrauenswürdigkeit, Qualität und Zuversicht. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen und da voranzukommen, das macht schon Freude und das macht auch Stolz, auch in Zeiten, in denen Grün vermeintlich uncool zu sein scheint.
Mhm. Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, die Punkte auseinanderzunehmen von dem, was belastet oder fördert und hoffen wir mal, dass dieser Trend, dass die Nachhaltigkeit nicht mehr so spannend ist, von kurzer Dauer ist, wie wir es momentan erleben. Ich glaube, da haben wir die gleiche Meinung definitiv dazu. Jetzt höre ich schon die ersten Kritiker sagen, aha, na, du hast das ja selber angesprochen, Nachhaltigkeit kostet ja Geld, wer braucht das, fördert das mehr Nachfrage? Wie sieht es denn aus mit dem geschäftlichen Erfolg? Geht das bei euch, der geschäftliche Erfolg, mit der Nachhaltigkeit Hand in Hand? Ich glaube, jetzt hören definitiv alle zu nach der Frage.
Ich glaube, die positive Nachricht ist, ja, der Erfolg kommt. Die nicht ganz so positive Nachricht ist, wenn man ganz schnell ganz reich werden möchte, dann gibt es Vorgehensweisen und Branchen, wo das eher machbar ist. Da geht dann vielleicht auch der eigene Ruf dann flöten und so. Ich will ja jetzt nicht irgendwie die negativsten Beispiele des Drogenhandels, der Kriminalität und was weiß ich noch alles aufzählen, mit dem man schnelles Geld machen kann, wenn man auch noch Glück hat und lange genug überlebt. Aber im seriösen Bereich ist es natürlich schon immer eine Frage der Fristigkeiten. Und was uns hilft, ist, dass wir als Familienunternehmen nicht an die, Ungeduld der Börsenmärkte gebunden sind, weil hier natürlich Analysten immer wieder kurzfristige Vergleiche ziehen mit Wettbewerbsunternehmen und wenn dann die Umsatzrendite ein bisschen hinterherhinkt, dann muss man das also schnell korrigieren, um dann halt auch noch günstig sich refinanzieren zu können, indem man halt einen steigenden Aktienkurs hat zum Beispiel. Und das ist eine große Chance für Deutschland, dass Mittelständler eben über Generationen planen können und deswegen sich etwas vornehmen können, was erst nach 5 Jahren sich so richtig auszahlt. Wobei heutzutage, wenn man es richtig macht, kann es auch durchaus früher gehen, weil es so viele Konzepte gibt, die auch bewiesen haben, was sie können. Und wenn man die miteinander vereint, auf eine geschickte Art und Weise, wird schon früher sichtbar, dass nicht nur etwas entsteht, was, sagen wir mal, altruistisch den Planeten rettet, wo viele jetzt sagen, habe ich keine Zeit dafür und habe ich ganz andere Sorgen in Zeiten der Inflation, der Multikrisen, der Kriegsbedrohung und der ja, politischen Verunsicherung. Es geht nicht nur um das Altruistische, was jetzt viele zurückschieben, sondern es geht auch um den unmittelbaren persönlichen Vorteil bei Produkten. Und das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit, dieses Selbstbezügliche, was ja jetzt momentan im Zentrum fast des Zeitgeistes mitschwimmt. Welche Qualität kriege ich für mein Geld? Mit welcher Sicherheit? Und das ist der personenbezogene Teil der Nachhaltigkeit. Der ist hochaktueller denn je, weil, naja, wenn andere Qualität mit Füßen treten, das berüchtigte Skimflation machen, das heißt heimliches Herausnehmen hochqualitativer Inhaltsstoffe, um einfach Rezepturen günstiger zu machen, in unserer Branche auch durchaus verbreitet, aber in allen Konsumgüterbereichen oder generell einfach Dinge billiger zu machen, wohl wissend, dass sie dann eigentlich nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter sind, aber Hauptsache billiger. Oder andere Tricks wie Shrinkflation, das ist dann einfach so Packungen heimlich kleiner zu machen, ohne dass der Konsument es merken soll, bei gleichem Preis und all diese Sachen. Das sind Dinge, die den Qualitätseindruck dann letztlich unterminieren. Und wenn man mal überlegt, Qualität in unserer Warengruppe, da geht es um Reinigungsmittel, Waschmittel, das ist letztlich die Kombination zwischen Grundnutzen, das heißt, wird der Schmutz entfernt, ne? Schmutz ist ja nichts anderes als Materie am falschen Ort, ist das nachher weg oder nicht? Und gleichzeitig ist das Trägermaterial noch da, ist das Textil noch da oder ist das irgendwie auch gleich mit weggeätzt, weil vielleicht die Chemikalie zu aggressiv war? Das heißt, hohe Reinigungsleistung bei gleichzeitiger Schonung der wertvollen Oberflächen, wenn es zum Beispiel um Küchenausstattung geht, Möbel etc. oder Oberflächen des Textils, der Faser, bei Kleidungsmittel, Waschmittel, bis hin zur eigenen Oberfläche, der eigenen Haut, wenn es um Kosmetikprodukte geht. Das heißt, guter Grundnutzen bei richtiger Schonung, das erreicht man heutzutage eher über die nachhaltigen Produkte, die auch nachhaltig dem Konsumenten eine Entlastung geben, dass hier der moderate Preis, zu teuer darf es nicht sein, richtig investiert wurde und man nicht später enttäuscht wird, weil man dann merkt, oh je, das funktioniert nicht richtig oder das war zu aggressiv oder naja, die ganzen anderen Versprechungen, die waren einfach nicht richtig und irgendwo ist der Haken. Das heißt also, diese Geborgenheit will ich fast schon sagen, die Vertrauensmarken, Vertrauensprodukte schenken können, die ist heutzutage Mangelware in einer Phase, in der jeder denkt, wie kann man irgendwo schauen, dass man in dem Spiel, wer kann wen schneller über den Tisch zieht, irgendwie der Clevere bleibt, was ja letztlich auch ein Riesenstress ist. Stress in Addition zu den ganzen globalen Bedrohungen und Sorgen und all dem, was man so in den Nachrichten sieht. Also Entlastung, ja, über Nachhaltigkeit, nicht trotz Nachhaltigkeit Entlastung, sondern wegen Nachhaltigkeit Entlastung bei der persönlichen unmittelbaren Nutzenempfindung, ja, bei den persönlichen Dingen. Das ist das, was mittlerweile uns dazu bringt, gegen den Trend steigende Umsätze zu haben und uns wirtschaftlich jetzt auf Dauer sicherlich nicht schadet.
Du hast gerade ja von euren Erfolgen in der Produktpipeline gesprochen, aber für euch ist es ja ein Nachhaltigkeitsansatz für das gesamte Unternehmen. Fängt mit dem Objekt an, wo wir gerade zusammensitzen, geht über die gesamte Unternehmensphilosophie bis hin natürlich zu euren Produkten. Jetzt ist die Frage, wie geht man das am besten an? Der Weg ist ja nicht in einigen Tagen oder wenigen Jahren getan, sondern das war ein langer Marathon. Wie verändert man ein Unternehmen? Was wären deine Tipps der Transformation für jemanden, der den Weg vielleicht erst beginnen will oder vielleicht gerade die ersten Schritte gegangen ist?
Es braucht höchstwahrscheinlich ein gewisses Verständnis, dass selbst bei einem längeren Weg das Ziel sich weiterhin lohnt, weil auch bei den Etappen dazwischen der Kunde es schon merkt, auf welchen Weg sich das Unternehmen mit den Produkten begeben hat, solange gewisse, Ungeduldseffekte und gewisse Fehler vermieden werden. Ein typischer Fehler, den man häufig sieht, ist das Overpromising und die Ankündigung von ganz, ganz großen Dingen, die dann oft nicht mehr wirklich eingehalten werden kann. Und es gibt dann sehr viele Gründe dafür, weshalb irgendwas anderes dazwischen gekommen ist, die Konjunkturlage, der Zeitgeist oder was auch immer, die Anforderungen von Börsenanalysten. Oder das ist so oft schon genannt worden von vielen, dass man sich darauf konzentrieren sollte, nicht über Ankündigungen zu kommunizieren, sondern über Erreichtes. Und da wiederum ist es durchaus hilfreich zu sagen, es sind einzelne Schritte, die in sich vielleicht unspektakulär sind, aber die Summe all dieser Schritte kumuliert, auch wenn man sie nicht nur bei einem Kriterium macht, sondern bei ganz vielen, zeigen, dass man es ernst meint und dranbleibt. Weil gerade bei der Nachhaltigkeit gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, neue wissenschaftliche Fortschritte, weitere Verbesserungen, die man dann mit einpflegen kann. Und die wirklich glaubwürdigeren unterscheidet man von den, eher kurzfristig Marketing, allein Marketinggetriebenen, dadurch, dass Letztere sich dann halt vielleicht manchmal ein bisschen ausruhen auf manchen Ankündigungen oder Lorbeeren, die man dann mal zwischendurch erreicht hat. Während das, was Glaubwürdigkeit aufbaut, halt so ein kontinuierlicher Prozess ist, der in der Qualität des Dranbleibens nachher sich auch rumspricht. Und da wiederum hilft es, wenn man drei Kriterien erfüllt, nämlich sich um das Wesentliche zuerst zu kümmern, da wo der größte Hebel ist. Zum Beispiel, wenn es um CO2-Emissionen geht oder Ressourcen nachhaltiger einzukaufen mit geringeren negativen Effekten für Dritte. Bei uns zum Beispiel war das die Erkenntnis, dass in der Verpackung ein größerer CO2-Fußabdruck schon immer drin steckte als in der Flüssigkeit, die wir auch schon sowieso früher optimiert hatten. Und neben der Wesentlichkeit gibt es die Ganzheitlichkeit, dass man also dann auch in der Breite nicht nur bei den Kernkriterien des Produktes, sondern auch allen angrenzenden, wie bei uns zum Beispiel auch Gebäude, die man dann baut, die Energieversorgung bis hin zur Mitarbeitermobilität, alle Bereiche einbezieht, die auch noch eine gewisse Rolle in dem Gesamtfußabdruck und der Ressourcenführung dann darstellen. Und last but not least, und das ist halt auch etwas, was gerade in größeren Unternehmen oft nicht richtig gemacht wird, ist das mit der Durchgängigkeit. Dass man nicht sagt, okay, wir bilden jetzt eine Abteilung und die ist zuständig, das alles für uns zu machen. Ja, und einen Nachhaltigkeitsmanager und den schicken wir halt immer vor die Kameras und dann haben wir einen und kann irgendwie nett reden und das war's. Sondern es muss auch sehr stark top-down angeregt werden, aber bottom-up natürlich mit Ideen gefüllt, sodass letztlich alle Mitarbeiter Nachhaltigkeitsbotschafter des Unternehmens sind im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und auch Möglichkeiten. Aber dieses Gewinnen der verschiedenen Management-Ebenen, das ist ein auch durchaus mühsamer, langfristiger Prozess, der aber letztlich, wenn es dann funktioniert, eine enorme Bindung an das Unternehmen schafft, weil es am Ende für alle diese Beteiligten um viel mehr geht, als jetzt nur, ich sag mal, ein Putzmittel irgendwie in Flaschen zu füllen, sondern ein Manager und Optimierer der Ressourcenführung zu sein, der im Team Lösungen erarbeitet, auf die nicht nur man nachher in dem Team stolz sein kann, sondern auch in der Kommunikation mit den Familien, mit den Freunden, mit den Bekannten, wenn die mal fragen, was machst denn du? Irgendwie Putzmittel in Flaschen? Nee, wir sind dabei, Weltrekorde in der Kreislaufführung von CO2-intensiven Kunststoffen aufzustellen oder Rezepturen zu schaffen, die vollkommen ohne Palmöl auskommen können oder zumindest führend in der Abkehr von Palmöl zu sein, obwohl man sowieso schon vorher sich von dem noch CO2-intensiveren erdölbasierten Chemikalien trennen konnte. Und das geht hin bis zu relativ einfachen Beispielen, wie man zur Arbeit kommt mit minimalen Ressourceneinsatz. Und wenn das in Summe etwas ist, was eigentlich Spaß macht, weil es zumutbar ist, dann ist das so ein Modell, für das andere, wenn sie das erfahren und man darüber redet, einen fast schon beneiden. Und das ist so ein Pull-Effekt, der auch das, ja, das interessante Arbeiten in einem Unternehmen auf ein Level hebt, bei dem halt diese ja, überproportionalen Krankenquoten und hohen Fluktuationen und auch so diese, wie soll ich sagen, dieser Rückzug ins rein Private, der ja heutzutage oft bemängelt wird, dass man nicht mehr für seinen Job wirklich brennen möchte, das ist dann weniger, weil die Leute merken, sie haben eine spannende Wertegemeinschaft von Gleichgesinnten, in denen man interessante Lösungen gemeinsam erarbeitet, auf die man spontan auch stolz sein kann und auch versteht, wie andere Leute andere Stärken für das gleiche Ziel auch wirklich einsetzen können und wie das eigentlich die Gruppe auch voranbringt. Und das sind solche nicht monetären Belohnungswerte, die jetzt heutzutage wahrscheinlich noch wichtiger geworden sind, weil viele fragen sich, naja, wie ist denn das jetzt mit Work-Life-Balance? Weil wenn ich bei der Work bin, dann habe ich ja kein Life und vice versa. Die Lösung liegt eigentlich darin, einen positiven Teil des Lebens während der Arbeit erleben und verspüren zu können, anstatt zu sagen, ich muss den Work-Teil verkürzen, damit ich genügend Life übrig habe. Und das hinzukriegen, ohne einfach zu sagen, naja, wir machen so die oberflächlichen Dinge und überschütten es einfach mit möglichst viel Geld und dann gibt es aber trotzdem eine Riesenfluktuation, das ist ein Riesenthema.
Jetzt müsste ich eigentlich mal kurz anhalten, den Podcast zurückspulen und wir sollten das eigentlich nochmal abspielen. Ich fand es wirklich fantastisch, was du gerade gesagt hast und kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich würde einen nochmal nachhaken an der Stelle. Wie gelingt das? Ich sage mal so, das ist ja keine geradlinige Entwicklung. Ne? Da gibt es ja wahrscheinlich Höhen und Tiefen. Ist das mittlerweile ein Selbstläufer? Nährt sich das selber, diese Entwicklung, diese Motivation, dass jeder in seiner Funktion im Unternehmen sagt, ich habe den Anreiz, uns besser zu machen zum Thema Nachhaltigkeit? Ist das so oder muss man da von deiner Seite oder von Management-Seite noch Dinge bewegen? Oder ist es mittlerweile so weit Kultur, dass sich sowas selbst entwickelt?
Ab einer gewissen Phase wird es auch immer mehr zum Selbstläufer. Bis dahin muss man sehr, sehr viel tun. Das heißt, es geht darum, Erfolge auch gemeinschaftlich zu feiern. Also jetzt nicht irgendwie in rauschenden, sehr alkoholreichen Partys, aber ich sag mal, schon darzustellen, welchen Wert gewisse Fortschritte dann auch haben. Und die Kreativität und den Einsatz dort auch erkennbar zu würdigen. Und am Anfang durchaus auch monetär. Also wir haben zum Beispiel ein betriebliches Vorschlagwesen, wo alle Verbesserungsvorschläge mit 20% der Ergebnisverbesserung, die erreicht werden kann, egal ob es um Einsparungen geht bei gleicher Qualität, also geldlichen Verfahrenseinsparungen bei gleicher Qualität oder um mehr Erträge, dass 20% dem Ideengeber ausgeschüttet wird, in anderen Unternehmen sind es vielleicht 10%. Aber auch auf der nicht materiellen Seite eben dieses, Sehen und Würdigen und Ansprechen von Fortschritten, die dann auch Wege aufzeigen, wo wir noch weiter den Fokus setzen und auch weiter investieren wollen, um das zu vertiefen. Ja, dass Mitarbeiter auf Ideen kommen, die auch Eigeninvestitionen des Unternehmens nach sich ziehen, um dort noch weiter zu gehen, eine Expertise aufzubauen und das dann auch zu verbinden. Und das ist halt auch ein ganz, ganz wesentlicher Schritt mit einer Unbeschwingtheit, mit einer lebensfrohen Darstellungsweise, dass man sagt, naja, das Thema Nachhaltigkeit ist ja jetzt nicht irgendwie etwas, was so eine Pflichtübung sein muss, wie wenn man früher als Kind zum Zimmer aufräumen geschickt wurde und naja, irgendwann weiß man halt, man kommt nicht so drumherum, aber Spaß ist anders. Das ist ja bei der Nachhaltigkeit, wenn man sie richtig verstanden hat, wie die Natur das macht, Gott sei Dank eher anders und das widerspricht dem Klischee, der nervigen Nachhaltigkeit, dass man sagen kann, das mit der Vielfalt ist ein Ding der Natur, das mit der Lebensfreude ist ein Ding der Natur, das mit der sich ergänzenden Synergismen, Wirksynergismen ist ein Ding der Natur. Warum müssen nachhaltige Produkte uniform, reduktionistisch, spaßbefreit und ohne sensorische Reize auf den Markt kommen, um als seriös zu gelten? Ja, weil die Hersteller oft das Gefühl haben, nur durch solche brachialen Schritten können sie eine Glaubwürdigkeit, eine Ernsthaftigkeit suggerieren, die vielleicht gar nicht da ist, aber wenn die Machweise von Produkt und Verpackung und allem, was dazugehört, wirklich nachhaltig ist, dann kann man auch dieses vielfältige, bunte, sensorisch abwechslungsreiche, kann man sich leisten, diese auch angenehme, so ein bisschen sympathische Auftritt einer Marke. Und wenn man dann schaut, Frosch ist mal gestartet mit einem Produkt, das war ein Neutralreiniger aus der Tube. Das war eigentlich umgestaltete Schmierseife, wenn man so wollte. Schmierseife gab es schon früher. War mehr oder weniger pH-neutral und ohne Phosphate. Und wir haben aus der Schmierseife dann einen Markenartikel gemacht, der nicht nach Schmierseife roch, nicht nach Schmierseife aussah und auch nicht wie Schmierseife verpackt war, aber eben auch pH-neutral, ohne Phosphate und durchaus wirksam, aber mit einer lebensfrohen Aufmachung als ein Produkt mit so einem Fröschchen drauf. Und mittlerweile sind wir Deutschlands zweitbreitest aufgestellte Dachmarke nach Nivea in 13 verschiedenen Warengruppen bis hin in die Kosmetik erfolgreich mit einer Marke, die eigentlich in der Dusche ja wohl vom Ursprung her gar nichts verloren hatte. Ja, ich meine, wir haben mit Essigreiniger, Neutralreiniger angefangen. Was hat denn Essigreiniger in der Dusche zu tun? Man will sich ja nicht mit dem Putzmittel irgendwie da einschäumen. Aber wenn man das richtig macht, ist man nicht mehr eine Marke, die mit dem Grundnutzen des Staats in Verbindung gebracht wird, ist ein Putzmittel irgendwie, sondern wir sind die Vertrauensmarke der Nachhaltigkeit. Und dann kann man auch in Warengruppen einsteigen, die eigentlich sehr weit weg sind vom Ursprung, ohne dass die Marke, wie die Marketiere dann sagen, überdehnt wird. Weil die Begrenzung der Marke ist nicht einfach nur Putzmittel, sondern die Grenze löst sich auf, weil es eine Vertrauensmarke der Nachhaltigkeit ist, die diesen lebensfrohen Aspekt der trotzdem seriösen Umsetzung der Ressourcenschonung und Kreislaufführung in allen Bereichen umzusetzen weiß. Und was auch wichtig ist auf dem Weg dahin, man darf halt nicht der Gier erliegen. Das heißt, wenn man dann mal eine Markenreputation, Glaubwürdigkeit aufgebaut hat, die manche dazu verführen könnten, sagen, jetzt sollten wir mal in der Warengruppe dieses und jenes einführen, weil das läuft gerade gut, das ist so gerade der Megatrend. Und wir haben doch eine glaubwürdige Marke, unserer Marke kauft man das ab, dass das funktionieren würde. Obwohl man eigentlich schon wissen müsste, so richtig funktionieren tut es nicht, weil es eher ein Gadget ist, ja, irgendwie Nachfüllstationen oder Putzmitteltabletten oder was auch immer. Man muss halt tatsächlich bei den Konzepten bleiben, die von der Mehrheitsmeinung der Wissenschaft, von den Wirkkonzepten und der Kreislaufführung und der Ressourcenschonung auch als die bestmöglichen eingesetzt werden und nicht die spektakulären. Und muss diese Abstinenz von den spektakulären Dingen dann auch leben, um zu sagen, das verkneifen wir uns jetzt, auch wenn es jetzt gerade der große Hype ist, weil der Hype ist letztlich nur eine Luftblase und wird irgendwann platzen. Diese Disziplin, die muss man dann erreichen. Und wenn man es trotz dieser Abstinenz dann schafft, in viele Warengruppen hineinzukommen, dann wächst so ein breites Zutrauen. Ja, nicht nur Vertrauen, Zutrauen, fast so diese Geborgenheit, die ziehen das irgendwie durch. Egal, wo die reingehen, die gehen nur in eine neue Warengruppe, wenn tatsächlich das Produkt einen deutlichen Vorteil in der Nachhaltigkeit bietet, ohne Einbuße beim Grundnutzen, beim Reinigen. Und wenn die das nicht schaffen, dann gehen die da nicht rein in die Warengruppe, dann lassen sie es. Aber wenn sie es reingehen, dann haben die den Vorteil und das bestätigt sich dann auch bei Tests, Stiftung Warentest in der Leistung, Ökotest, bei den Umwelteigenschaften und auch sonst im täglichen Gebrauch. Und wenn sich sowas rumspricht, dann braucht man auch nicht mehr so viel Werbung, so viel Aufwendige, sondern die Leute erzählen sich's untereinander, weil das die glaubwürdigste aller Informationsquellen ist.
Ja. Spannend, so habe ich das Thema noch gar nicht gesehen, diesen Versuchungen zu widerstehen, aber die kenne ich natürlich auch aus der Finanzbranche. Da gibt es ja auch so ein paar Versuchungen ab und zu, aber da gehen wir jetzt ja heute nicht ein. Deswegen also erstmal Glückwunsch zu dieser starken Marke, was euch da in den letzten Jahrzehnten gelungen ist. Deswegen glaube ich auch, alle Hörer kennen euch. Trotzdem, wir haben noch über keine Zahl gesprochen. Vielleicht eine Zahl zum Thema Kreislaufwirtschaft. Du hast gesagt, das Thema Verpackung ist bei euch das erste Entscheidende gewesen, was ihr angepackt habt. Kannst du vielleicht so ein paar, zwei, drei Meilensteine sagen, wie sich das entwickelt hat zum Thema Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit?
Also das erste Entscheidende, muss ich gestehen, das war natürlich die Umstellung aller Rezepturen auf naturbasierte Wirkstoffe und mittlerweile auch innerhalb der naturbasierten auch mit einem Minimum an Palmöl, was sonst eigentlich sonst so der übliche Grundstoff für pflanzliche Tenside und Reinigungsprodukte ist. Dann natürlich das Thema Verpackungen und ja, es wird dann oft gesagt, das sind ja so diese üblichen Ausreden, die andere für eine eher verzweifelte Entlastung für sich selber suchen, wenn sie begründen wollen, weshalb sie Gewohnheiten nicht ändern. Ja, es gibt den guten Teil der Entlastung, der einem hilft, die richtigen Veränderungen auch anzugehen. Und es gibt den schlechten Teil, das sind die eigenen Ausreden für Nichtstun und Beibehaltung der etwas nicht mehr angebrachten alten Gewohnheiten. Und zu diesen Klischees gehört natürlich, ja, also, ja, wenn ihr da jetzt ein paar Fläschchen im Kreislauf führt, das ändert doch am Klima nichts. Es gibt ja so viele andere und Deutschland ist auch so klein und was machen denn die Chinesen und so und das Klima ist global und das bringt doch nichts, wenn nur ein kleiner. Naja, also, wir sind zwar nur ein Mittelständler, aber wir werden jetzt im nächsten Juni 2025, die 1 Milliardste Flasche in Verkehr gebracht haben, dem Kreislauf zur Verfügung gestellt haben. Flasche aus nicht nur 100% Rezyklat, sondern eben auch schon zu 75% aus der Quelle das Rezyklat gewonnen, aus der leider in Deutschland mehr denn je, weil dort Rezyklatverwendung rückläufig ist, bittererweise. Nämlich dem gelben Sack. Das heißt, wir nehmen es nicht irgendwie aus der Getränkeindustrie, wo es eh recycelt wird zu anderen Mineralwasserflaschen, sondern wir nehmen es aus der Quelle, wo immer noch das meiste Plastik verbrannt wird. Traurig aber wahr. Und es ist zwar ein bisschen aufwendiger, das aus dem gelben Sack wieder in tolle Qualität zu bringen, aber wir haben da Verfahren mit unseren Partnern, auch über Open Innovation haben wir da eine gute Gruppe an Partnern, die sich da mit Know-how gegenseitig unterstützen, um Spitzenleistungen zu erreichen, nicht nur in der Qualität, sondern jetzt auch in der Menge. Das ist einsamer Weltrekord von einem Mittelständler. Das zeigt, dass wir es sehr konsequent gemacht haben, jetzt schon eine längere Zeit, weil 1 Milliarde Flaschen hat man nicht von jetzt auf gleich. Aber es zeigt natürlich ernüchternderweise auch, wie wenig Unternehmen machen, die zum Teil 150 Mal größer sind als wir, multinationale Großkonzerne. Ich will jetzt keine Namen nennen, kein Wettbewerber. Bashing machen hier, um Gottes Willen. Aber es zeigt, wie wenig die Entlastung über Veränderung beschritten wird, wenn man das Gefühl hat, wenn man einfach das Althergebrachte nur anders interpretiert und ein bisschen grün anmalt und der eigenen Zielgruppe nur als ausreichend darstellt, weil ja mehr eh nicht geht wegen Ausrede, 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 dann nimmt man halt den Weg üblicherweise nicht nur des geringsten Widerstands, sondern auch des meisten Geldes. Und wenn man das so tut, dann meint man, sich kurzfristig natürlich auf der überlegenen Seite zu fühlen, wenn man an kurzfristigen Erfolgskriterien gemessen wird. Aber mittel- und langfristig bleibt eine Sache auf der Strecke, die heutzutage wichtiger ist denn je, gerade auch bei Konsummarken, nämlich die Vertrauenswürdigkeit. Und ich glaube, Kafka hat mal gesagt, wo kein Vertrauen ist, ist alles Reden nichts. Dann kann man so viel Werbung machen, wie man will, wenn einem die Leute die Werbung nicht mehr glauben, weil die denken, das ist alles Greenwashing und alles übertrieben und stimmt nicht, dann ist das eine verlorene Investition. Und wenn man dann noch mehr Werbung macht mit noch mehr Overpromising, kann man versuchen, dann doch noch immer wieder Leichtgläubige zu finden. Aber es nutzt sich einfach ab. Und das ist mittlerweile auch messbar bei Konsumgütern. Und wenn dieses Vertrauen wie jetzt im Durchschnitt bei unserer Marke nicht, die hebt sich ja als Most Trusted Brand extrem ab von dem Rest, auch kategorieübergreifend über alle Warengruppen in Deutschland sind wir mit Abstand Most Trusted, wenn es um die Umsetzung von Nachhaltigkeit geht. Aber wenn das Vertrauen auf dem absoluten Minimum ist generell, dann passiert etwas bei den Konsumenten in ihrem Entscheidungsverhalten, was eigentlich niemand auf Dauer sich wünschen kann. Nämlich der Konsument nimmt das Kriterium heran, bei dem er sicher ist, dass er nicht über den Tisch gezogen wird, dass er selber überprüfen kann, ob das denn jetzt auch wirklich eingehalten wird oder nicht. Und wenn man es bei der Umwelt ja wegen dem Greenwashing nicht glauben kann und bei der Leistung auch nicht, wegen Skimflation und so, dann ist das Kriterium Billigkeit. Das heißt, der Trend zu möglichst billigen Produkten kommt nicht in erster Linie aus dem mangelnden verfügbaren Einkommen wegen der galoppierenden Inflation, die ja in Deutschland gar nicht mehr so hoch ist, bekanntermaßen, oder wegen dem wirtschaftlichen Niedergang, der so schlimm auch nicht ist in Deutschland, sondern weil die Leute denken, wenn ich nicht vertrauen kann und mich die sowieso alle über den Tisch ziehen mit ihren falschen Versprechungen, dann möchte ich wenigstens nicht so dumm sein, zu viel dafür bezahlt zu haben, dann kaufe ich einfach das Billigste. Weil wenn die ein bisschen schummeln, dann ist es für den geringen Preis immer noch gut genug. Das Problem bei dem Verhalten ist natürlich, wenn am Anfang ganz wenig Geld in diese Wertschöpfungskette hineingegeben wird für solche Produkte, hat niemand die Chance, in Nachhaltigkeitstechnologien zu investieren, weil das Geld einfach fehlt. Das heißt, das ist so ein Teufelskreis, der zu immer einfacheren, billigeren, schlechteren, aggressiveren Rezepturen in immer umweltschädlicheren Verpackungen führt. Das muss man natürlich dann anders darstellen und meinen, nee, also dann geht es irgendwie um andere Kriterien, muss dann versuchen abzulenken in der Werbung, soweit das noch gelingt. Aber es ist ein Weg, der letztlich keine Arbeitsplätze auch schafft in Deutschland, weil Deutschland lebt eigentlich von den eher wertigeren Arbeitsplätzen. Und wenn man die anreichern kann durch spannendere Themen jenseits vom Grundnutzen eben in Richtung Nachhaltigkeits- und Kreislauf-Experten sich zu entwickeln, das ist eher ein Exportschlager und deswegen sind wir auch ganz stolz drauf, dass wir unseren Exportanteil enorm gesteigert haben. Wir sind Marktführer, zum Beispiel haushoher Marktführer bei Maschinengeschirrspülmitteln in Südkorea. Wer hätte das gedacht? Sind dort mit dem ganzen Sortiment über 10 Warengruppen vertreten, haben dort große Werbekampagnen sogar im Fernsehen und Nachhaltigkeit Made in Germany hat in vielen Ländern, gerade in Asien, einen hohen Stand für diejenigen, die das glaubwürdig umsetzen.
Spannend, habe ich mindestens, das letzte habe ich dazu gelernt, aber auch schon ein paar andere Punkte. Sehr, sehr interessant. Heißt dann eigentlich auch Frosch, wenn ich fragen darf? Heißt es dann, oder hat es dann einen anderen Namen?
Heißt Frosch, ja.
Heißt Frosch, ja. Müsstet ihr nicht übersetzen, so ist mir nur spontan eingefallen.
Nein, wir waren ja vorher schon in Japan und ist ganz interessant, die japanische Bezeichnung für Frosch ist Keiru und ist dasselbe Wort wie für Wandel. Ach. Wegen der Metamorphose wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ja die richtige Vorstellung, ja, dass sich Wandeln eigentlich das Rezept ist der Natur, mit der man gesunde Entwicklung langfristig, mittelfristig erreicht, natürlich auch über die Evolution, dass man halt sich auf die Umweltbedingungen versucht, optimal einzustellen, ohne die Umweltbedingungen selber so zu ruinieren, dass man am Ende die Kurve nicht mehr kriegt, was leider über den Klimawandel möglicherweise der Menschheit so ein bisschen gerade etwas unpässlich kommt.
Ja, lass uns auf der optimistischen Schiene bleiben.
Naja, nein, aber deswegen diese optimistischen, absolut, aber deswegen zu zeigen, es geht eben auch auf dem Entlastungsweg, der sogar lebensfroh ist, weil die Leute nicht Probleme kaufen wollen. Die wollen ja eigentlich etwas, was angenehm ist und was sie aufatmen lässt. Und dafür ist man bereit, dann ein paar Cent, nicht zu viel, aber ein paar Cent mehr zu zahlen. Ja. Und dass das funktioniert ohne einen Haken dabei, ohne irgendwelches Overpromising, ohne Mogeleien, die später sich als Sackgasse, als Holzweg herausstellen. Das sind tolle Beispiele, wo man sagen kann, ja mein Gott, das ist aber nur ein kleines Putzmittel und so. Aber trotzdem, dass man, über einen Ausstrahlungseffekt, dass andere dem irgendwann nacheifern wollen, einfach weil es auch legitimerweise wirtschaftlich funktioniert und das Wissen sogar zugänglich gemacht wird über Open Innovation. Das ist auch eine interessante Sache, dass man sagt, man muss eigentlich heutzutage nicht alles patentieren, um es dann wegzusperren, Know-how-mäßig, sondern wenn man es sogar vor Ablauf der üblichen 20 Jahre Patentfrist anderen zugänglich macht, dann kann man zum Pionier eines gesamten Marktstandards werden, anstatt einfach nur eifersüchtiger Inhaber eine Einzelinnovation, die durch Mangel an Skalierung immer teuer bleibt. Und dieses Pioniertum von neuen Marktstandards, das ist auch eine große Quelle der Vertrauenswürdigkeit. Weil man damit auch zeigt, es geht auch darum, andere dazu zu bewegen, das Richtige tun zu können, ja, nachhaltiges Verhalten mehrheitsfähig zu machen und erschwinglich zu machen, anstatt nur irgendwo Marketing damit zu betreiben.
Also erstmal herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen zu der Milliarde. Den wollte ich noch unterbringen. Ja, starke Leistung. Wir hatten vor einigen Wochen Everwave zu Gast, die das Plastik, was nicht recycelt wird, aus den Meeren fischen. Und ich kann mich da an wilde Zahlen erinnern. Dann glaube ich 25.000 Plastikteilchen pro Mensch in den Meeren. Das ist gruselig. Und das bei steigenden Produktionszahlen. Also umso besser, dass es euch gibt und ihr zeigt, wie es anders geht. Und ich hoffe, es wird zum neuen Standard bei vielen, vielen anderen. Jetzt kann ich mir vorstellen, so ein Verbraucher steht vorm Regal, ne? Also ich weiß, wo ich hingreife. Das sind so eine grünen Flaschen. So, aber der Preis spielt natürlich auch eine Rolle, ne? So, des Weiteren sagen natürlich, gibt es so einen hartnäckigen Glaubenssatz, der Verbraucher hat ja eh keine Markt, ne? Also da stehen 50 verschiedene Sorten im Regal von einem Spülmittel. Ist doch egal, wo er hingreift. Also welche Macht hat der Verbraucher? Was ist deine Sicht als der vom Verbrauchermarkt lebt, euer Unternehmen?
Ja, es hat sich ja schon rumgesprochen, dass Einzelhandelsketten in Deutschland durchaus machtvolle Verhandler sein kann. Also jeder, der schon mal das Vergnügen hatte, verhandeln zu dürfen, gerade so in der jetzigen Jahreszeit gegen Ende des Jahres, top aktuell. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Instanz, der weder der mächtigste Händler noch die größte multinationale Herstellerfirma sich widersetzen können. Das ist die Macht der Nachfrage. Kein Unternehmen kann es sich leisten, dauerhaft oder auch nur eine längere Übergangszeit an der Nachfrage vorbei anzubieten. Das Problem bei dieser Nachfragemacht ist, dass sie halt unkoordiniert ist, sondern halt nur diesen allgemeinen Strömungen unterliegt. Die einen kehren sich ab von der Marke, andere kommen dazu. In Summe ist das dann ein Nullsummenspiel. Dennoch, wenn der Verbraucher weiß, was er will und gewisse Präferenzen dann halt auch, wie lange überlegt der Verbraucher im Schnitt, bis er zugreift im Supermarkt, bis das so die erste Phase, über die man hinweg muss, so als Informationshürde, wo man nur sehr wenige Informationen transportieren kann, weil nach 2,5 Sekunden Überlegungszeit im Durchschnitt hat der Verbraucher sich entschieden im Supermarkt. In diesen 2,5 Sekunden kann man keine Litanei über naturwissenschaftliche Abhandlungen der Ressourcenschonung der Kreislaufführung vermitteln, will auch niemand aufnehmen, wäre ja schrecklich, wenn das so wäre. Aber man kann ein Gefühl entwickeln, eine Anmutung, ob das eine Darstellung ist und eine Marke und ein Produkt, dem man vertraut, vertrauenswürdiger Absender, vertrauenswürdige Marke und etwas, was so plausibel ist, gerade von so einem vertrauenswürdigen Anbieter, was da draufsteht, so, was es so kann, in den Sachen, die man so gerade so mit einem Blick gerade entziffern kann. Und dann kann man das dann entweder kaufen oder nicht kaufen. Und interessanterweise, es ist ja schon so, dass viele Konzepte, die mal gehypt wurden, auch ganz schnell wieder von dem Markt verschwinden, weil sie einfach nicht verstanden und nicht für glaubwürdig empfunden wurden. Also nehmen wir mal Nachfüllstationen, galt mal irgendwie als die große Zukunft der Kreislaufführung, aber irgendwie war es dann doch sehr unpraktisch und hatte viele, viele Nachteile, übrigens auch sehr, sehr viele wissenschaftliche, bis zu dem Umstand, dass drinnen mehr Plastik in den Kanistern drin stand, als man außen meinte ausloben zu müssen, dass man es vermeiden würde über Wiederbefüllung der Flaschen. Aber irgendwie haben dann die Konsumenten auch gedacht, nee, also so gut ist das auch nicht, ich lasse es mal. Und so gibt es halt viele grüne Konzepte, die auch erst recht, wenn sich dann so ein bisschen rumspricht, dass die Wissenschaft nicht ganz so derselben Meinung ist, dass das so gut funktioniert, sich als Greenwashing-Sachen wieder da entzaubern. Und wenn die Sachen nicht mehr gekauft werden, dann sind die weg vom Markt, sehr, sehr schnell. Das heißt, wenn man auch mehr und mehr Verbraucher gewinnen kann für lebensfrohe Konzepte, die aber nach seriösen Erkenntnissen immer so optimiert werden, dass sie das optimal Machbare der Ressourcenschonung, was man zurzeit gerade weiß, auch wirklich machen, skandalfrei. Auch wenn sie nicht spektakulär aussehen, wie jetzt eine ganz, ganz toll riesengroß gemachte Apfelstation oder so etwas. Wenn man mehr Menschen dazu gewinnen kann, auf diese dauerhaften, umgesetzten Regelmäßigkeiten zu achten, was nicht Gleichstand oder Stillstand bedeutet, sondern immer wieder Schritte zur Optimierung und hier noch mehr Rezyklat und da noch bessere Rezepturen und kürzere Transportwege etc. Wenn das die Leute beginnt zu interessieren, jenseits des rein spektakulären oder billigen, dann hat das schon auch Auswirkungen auf die Hersteller. Derzeit sehen wir, dass die Greenwashing-Konzepte, die noch vor 5 Jahren oft zu sehen waren, alle vom Markt verschwunden sind, weil das mit der Glaubwürdigkeit, das ist dort gescheitert, ist einfach gescheitert. Und die Konsumenten haben gesagt, das kaufe ich einfach nicht mehr und dann, egal ob der Händler das wollte oder der Hersteller, er hatte keine Chance mehr. Was man aber leider auch sieht, ist, dass es eine Polarisierung gibt. Die einen, die sagen, okay, ich will aber trotzdem bei dem Thema Nachhaltigkeit bleiben, auch wenn ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin von so manchen super Konzepten, die jetzt nicht mehr da sind. Aber dann gehe ich halt zu einer Marke, die ist vielleicht nicht so spektakulär, aber die macht es wenigstens wirklich, sich kümmern und zwar kontinuierlich. Und deswegen hat unsere Marke ein Wachstum beim Frosch. Und der andere Teil ist nach der Enttäuschung zum Thema billig gegangen, gesagt, okay, wenn die mich alle so ein bisschen veräppelt haben, dann gucke ich jetzt einfach, dass ich billig kaufe und greifen dann zu den ganz günstigen Angeboten, weil es da nicht mehr so wichtig ist, ob da geschummelt wird oder nicht, weil hat ja eh nicht viel gekostet. Und wir hoffen, dass auch der Teil irgendwann der Verbraucher lernt, zumindest auch innerhalb dieses Teils, die Verbraucher, die sich das sehr wohl budgetär leisten können, weil wir reden über Produkte, die 1,90 oder 2,20 Euro kosten, also es geht um keine großen Anschaffungen, dass der Weg der Billigprodukte am Ende auch nicht so, also nicht nur dazu führt, dass man nicht so dauerhaft glücklich ist, weil irgendwann Qualitätsmängel dann schon offensichtlicher werden, sondern dass es auch dazu führt, dass die ganze wirtschaftliche Ausrichtung immer hektischer und vertrauensbelastender wird, weil wenn man in die Umsetzung, die Wahrhaftigkeit der Konzepte nicht mehr investieren kann, weil einfach das Geld fehlt, dann kann man nur noch versuchen, kurzfristig ein bisschen Effekthascherei zu betreiben. Und das ist etwas, was auch sich irgendwann abnutzt, was irgendwann auch einen fast schon ermüdet, was nicht immer fortgeführt werden kann oder nicht über ein gewisses Maximum hinausgetragen werden kann, weil es dann einfach nur noch nervig wird. Und wenn das dann dazu führt, dass die Leute dann sagen, ja komm, ist doch egal, ich kaufe einfach irgendwas und ich kümmere mich gar nicht mehr, schade, ich hoffe, dass da es auch wieder Phasen gibt, in denen mehr und mehr dieser Konsumenten verstehen, dass die kleine Verantwortungsübernahme im Privaten mit einer überschaubaren Investition letztlich auf eine lebensfrohe, glücklichere, abwechslungsreiche, lockere Schiene führt, als einfach nur irgendwo der letzten Superaktion hinterher zu rennen. Aber das sind halt auch Modeerscheinungen. Ja? Wenn man in der Zeit, wo kann ich meinen kurzfristigsten Vorteil am schnellsten gerade noch mal rausholen, solange es noch irgendwie geht, bei was auch immer, solange das so ein bisschen en vogue ist, muss man vielleicht auch das alles mal erlebt haben. Aber das Pendel geht mit Sicherheit auch wieder in eine andere Richtung. Ist die Frage, wie lange das dauert. Und das hängt dann auch mit politischen Strömungen zusammen und mit auch der Zukunftsorientierung ganzer Gesellschaften. Während man jetzt noch versucht, so gefühlt rauszuholen in einem gefühlten zunehmenden Verunsicherung oder fast sogar wirtschaftlichen Niedergang, sich das zu sichern, was noch gerade so geht. Aber das ist so eine Einstellung, die macht ja auf Dauer nicht glücklich. Und das mit dem Glücksempfinden bis hin auch zur Glücklichkeit am Arbeitsplatz, wir sprachen schon drüber, das ist etwas, auf das will man auf Dauer nicht verzichten. Es gibt so Phasen, da denkt man, ja komm, nehme ich mal mit. Aber so diese Glücklichkeitsaufbau, Zugehörigkeitsbindungsaufbau, nicht nur Bindung zum Unternehmen, so wie man auch Bindung zu Freunden und der Familie auch pflegt, auch eine positive Form von Bindung in dem, was man so tut, bis hin zum Konsum, ist eine entscheidende Komponente von persönlichem Glücksempfinden. Und in einer Zeit, die als rücksichtslos empfunden wird, geht das vielleicht in die andere Richtung, aber irgendwann wird es auch wieder eine Trendwende geben, weil das halt so, naja, das ist, gibt ja immer so diese These, Antithese, Synthese, Strömung in der Gesellschaft, und ich denke, dass mit dieser ja, Endzeit, so latente Endzeitwahrnehmung, dass das nicht, also solange jetzt sich die großen Krisen nicht deutlich verschärfen, was jetzt auch nicht unbedingt sein muss, also zumindest politisch nicht, wird diese Stimmungsrichtung durchaus auch mal wieder sich umdrehen können. Und wenn man dann die Vorarbeit geleistet hat, diesen Vertrauensvorsprung auch stärker wieder wahrgenommen zu bekommen, hat man auch wirtschaftlich sicherlich keinen Fehler gemacht. Die Frage ist halt immer, mit wie viel Geduld will man denn wirtschaften? Wenn man immer nur das Kurzfristigste gerade anstrebt, dann ist man immer der hinterher rennt. Aber hinterherrennen macht ja auch nicht so viel Spaß. Deswegen bin ich froh, dass wir nicht von Börsenanalysten abhängig sind, sondern das planen können, was wir als Familienunternehmen als richtig erachten, dauerhaft. Und wenn wir dann sehen, dass die Leute auch lieber zu uns kommen, wir haben jetzt gerade zum dritten Mal hier eine Auszeichnung bekommen von Capital als Deutschlands attraktivster Arbeitgeber, Top 10 in Süddeutschland und Top 3 in Mainz jetzt schon mehrfach, dann merkt man auch, dass man über so eine Schiene auch qualifiziertere Fachkräfte leichter rekrutieren kann, als in einer, naja, Atmosphäre der, ich sag jetzt mal ein bisschen provokativ, der Wurstigkeit, die man dann versucht, monetär noch irgendwie ein bisschen davon abzulenken, die aber die gewünschten Bindungen, die Menschen halt natürlicherweise gerne haben möchten, nicht ersetzen kann.
Lieber Reinhard, jetzt muss ich mich selbst disziplinieren. Wir haben nämlich deutlich die Zeit, die ich sonst bei 11:55 nutze, überzogen. Ich habe das aber sehr gern getan, weil ich könnte dir wahrscheinlich jetzt noch die eine oder andere Stunde lauschen von dem, was du bringst. Ich habe riesen Respekt, was du da und euer Unternehmen geleistet hat, euer Familienunternehmen, stark, also definitiv Vorreiter, ist wahrscheinlich noch untertrieben, was ich eingangs gesagt habe. Ich drücke euch auf alle Fälle die Daumen, dass das so weiter funktioniert und vor allen Dingen es Nachahmer gibt, also die euch nicht zu viel Wettbewerb machen, aber dass es in der gesamten Industrie und Wirtschaft weitere Nachahmer geben, die so einen ganzheitlichen Ansatz haben. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut rübergekommen. Du warst sehr authentisch. Ich habe dich ja hier mit live gesehen. Wirklich großen, großen Respekt. Aber wir nehmen uns trotzdem die Zeit für die 5x5 zum Finale. Und vielleicht darf ich ja irgendwann auch noch mal ein zweites Mal vorbeikommen. Und wir schauen, was sich dann bei euch weiterentwickelt hat. Das war jetzt die Eigeneinladung. Aber kommen wir zur 5x5. Die 5x5-Fragen für Reinhard Schneider. Ich, Reinhard, stehe für
dauerhafte Nachhaltigkeit.
Nachhaltigkeit heißt für mich,
aus der Natur die Wirkkonzepte zu erlernen, die letztlich zu Hochleistungen führen bei minimalen Ressourceneinsatz.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Dinge tun, die unnötigerweise am Anfang einen Haufen Energie verbrauchen, beim Verbrauch, weil es so ist, dass gerade bei diesen Vorkommnissen die Kreislaufführung nicht machbar ist.
Ich habe dir ja schon eine Menge Fragen gestellt, aber sicher nicht alle und ich hätte noch eine Menge. Aber folgende Frage, lieber Enrico, hast du mir noch nicht gestellt. Welche würdest du dir selber stellen?
Ja, wir haben ja über so vieles schon gesprochen. Ich habe auch so ein bisschen die Problematik der Börsenanalysten angesprochen. Also ich meine, wir beobachten das natürlich auch, wie weit die Börsensysteme nachhaltiges Verhalten belohnen. Und es sind ja viele Anstrengungen schon unternommen worden, bis hin auch jetzt, wie heißt das so schön auf Neudeutsch, CSRD, ja, also diese Reportingpflicht für Nachhaltigkeitskriterien. Aber bei genauer Betrachtung merkt man halt dann schon, dass eigentlich nur an der Oberfläche gemessen wird und auch allein schon bei so Fragen, was denn wirklich wesentlich ist als Kriterien, man da selber irgendwas angeben kann, was keine wirklich naturwissenschaftliche Prüfung unterzogen wird. Also von daher fragt man sich, ob da schon Überlegungen bestehen, wie man auch für die großen Konzerne Anreizsysteme schaffen kann, sich um dauerhafte Nachhaltigkeit in der Umsetzung bei der Hauptwertschöpfung wirklich stärker zu bemühen und nicht nur bei allgemeinen Kriterien, die man an der Oberfläche leicht beantworten kann, obwohl die Hauptwertschöpfung immer noch unnachhaltig bleibt. Also zumindest gerade gemessen an der Best Practice, weil wir hoffen ja immer, dass man das so machen kann, dass es ein Audit gibt vor Ort. Wir haben uns ja auch schon sehr, sehr vielen Audits gestellt, unter anderem natürlich auch für die vielen Auszeichnungen hier, wo man mal guckt, was macht das Unternehmen denn in der Hauptwertschöpfung und wo ist da die Best Practice und wie weit ist man von der Best Practice entfernt, um dann zu schauen, wie ist denn der tatsächliche Nachhaltigkeitsindex bei den Kriterien, bei der es tatsächlich geht in dieser Hauptwertschöpfung. Das wäre, also ja, die Frage ist, ob es da eine Chance wohl gibt, in der Finanzwelt da hinzukommen, aber ist wahrscheinlich ein langer Weg, weil auch Aktionäre sind ja manchmal sehr kurzfristig orientiert.
Ich hörte zumindest davon als Banker, aber das ist vielleicht nochmal ein eigener Podcast, wo man eine Diskussion dazu führen könnte, genau zu diesem Thema.
Ich weiß, es ist wieder ein Riesenthema, was sich da anschließt, weil die Großkonzerne oft als Vorbilder gelten für kleinere, die denken, wir müssen das so machen wie die Großen, um ähnliche Kennzahlen zu erreichen. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir halt, aber ich habe ja selber mal im Großkonzern gearbeitet, auch die Schwächen der Großen in der Umsetzung ihrer eigenen Auslobungen kennen. Und von daher, vielleicht gibt es das irgendwann, dass nochmal es ein ähnliches Audit gibt, ne? Ähnliche Selbstangabenüberprüfung, wie man das im Steuerrecht ja schon längst kennt. Wenn man da so seine Steuererklärung gemacht hat, da kann man auch vieles deklarieren, wie steuerehrlich oder nachhaltig quasi für den Vergleich man da ist. Aber ob es wirklich so ist, da gibt es auch mal einen Besuch vor Ort, der das verifiziert. Das ist ja leider bei den Nachhaltigkeitsdeklarierungen nicht so. Da kann man vieles einfach selber ankreuzen und keiner überprüft so wirklich.
Wäre sicher ein entscheidender Punkt, wenn wir da glaubwürdig nach vorn kommen wollen. Ihr werdet so eine Prüfung sicher statthalten, bin ich mir ziemlich sicher, denn ich bin ja hier Gast bei der Deutschlands glaubwürdigsten grünen Marke, bei Frosch. Lieber Reinhard, ich bin dir sehr dankbar für das wirklich tolle, tolle Gespräch. Bin mir sicher, dass das viele Zuhörerinnen begeistern werden. Wir werden das veröffentlichen und da kommen sicher noch ein paar Fragen rum und vielleicht hast du dann Lust, diese dann mit zu beantworten. Dankeschön für deine Zeit und ich wünsche euch toi, 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 dass die Entwicklung sich so fortsetzt, wie sie sich in den letzten Jahren gezeigt hat.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Enrico. Vielen Dank.